ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Ich habe einen Tischtennisball großen Knoten gefühlt in meiner rechten Brust. Und habe dann zu meinem Mann gesagt, guck mal, das ist nicht normal. Und daraufhin habe ich das abklären lassen bei meiner Frauenärztin. Dann war es der Dienstag und dann kam um 14 Uhr der Anruf hier nach Hause und mein Mann ging ans Telefon.
Und war mir da noch gar nicht klar, dass 20 Sekunden später unser ganzes Leben in einen Stillstand geriet, wie ein Vakuum. Ja, wir haben das Ergebnis. Ja, das ist positiv, das ist bösartig. Ich war völlig geschockt. Ich wusste überhaupt nicht, ja und jetzt? Eines der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben war, meiner Frau das zu
sagen. Er ist mir entgegengekommen, als ich mit dem Auto aus der Garage kam und hat dann ja unter Tränen dann mir das gesagt. Ja, wir waren wie geschockt. Das war echt ein richtiger Zusammenbruch.
Wenn ein Partner schwer erkrankt, verändert die Diagnose fast alles. Wo früher Leichtigkeit und Freude waren, herrschen jetzt Angst, Ohnmacht, Schmerz, Verzweiflung. Im Fokus steht zunächst der Erkrankte. Er wird medizinisch versorgt. Er erfährt alle Aufmerksamkeit. Doch was ist mit dem Menschen an seiner Seite? Der Mensch, der liebt und leidet, der unterstützt und mitträgt und dennoch oft im Schatten steht.
Wenn ein geliebter Mensch plötzlich schwer krank wird, durchlebt der Partner in der Regel auch eine Achterbahn der Gefühle. Das heißt, es können tiefe Schock- und Verwirrungsphasen zunächst einsetzen, als ob die Welt stillstehen würde. Ja? Also Überforderung, Hilflosigkeit und Angst sind tatsächlich die meistgenannten Gefühle, die auch Angehörige durchleben oder beschreiben.
Ruth Skorka-Weiser, Paartherapeutin und Psychoonkologin.
Also der Moment der Diagnosestellung ist für ganz viele Menschen ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und erfüllt auch häufig die Kriterien eines traumatischen Erlebnisses. Das hat was sehr Überwältigendes in der Regel, weil man mit ganz viel Ungewissheit, Unberechenbarkeit konfrontiert ist und weil man sich in ganz vielen Fällen auch einfach in dem Moment ganz alleine fühlt.
Verena König, Traumatherapeutin. Martin und Beate, beide möchten nur ihre Vornamen nennen, haben im Winter 2022 die alles verändernde Diagnose bekommen. Der Tumor in Beates Brust war bösartig. Schnell wurde der Behandlungsplan erstellt. OP, 16 Chemotherapien, 30 Bestrahlungen. Verteilt über ein ganzes Jahr. Natürlich war Martin immer an Beates Seite, bei ausnahmslos jedem Termin.
Als wir das Erstgespräch hatten mit der Chirurgin, das dauerte 1,5 Stunden. Wir waren völlig traumatisiert und sie hat uns als Paar überhaupt nicht wahrgenommen. Nach einem halben Jahr hat sie das erste Mal einen Satz an mich gerichtet. Ich war nicht da, als würde nur meine Frau mich sehen können, wie ein Gespenst.
Der Mensch an der Seite eines erkrankten Partners wird oft nicht gewürdigt. Weder im Medizinapparat noch vom Umfeld. Dir geht es ja gut, ist einer der unbeholfenen Sätze. Dabei wird oft vergessen, was liebende Partner leisten, als Stütze, als Lichtblick, als Seelenbalsam, als Heilkraft. Und trotzdem fallen sie aus dem Raster.
Schattenpatient. Schon bei diesem ersten Termin zur OP-Besprechung schoss Martin dieser Begriff durch den Kopf. Genauso fühlte er sich. Physisch anwesend bei jedem Gespräch, bei jeder Behandlung und trotzdem unsichtbar. Niemand sah sein Leid. Niemand nahm Notiz von ihm.
Ich sage das nicht aus gekränkter Eitelkeit, sondern ich fand es nur sehr traurig eigentlich, dass sich niemand die Zeit hat nehmen können, um zu erkennen, wie sehr wir zusammenhängen oder wie viel bereit bin ich zu geben in dieser Situation, dass ich wirklich alles getan hätte.
Wenn man in dem medizinischen Setting ist, das kann die Praxis, die Klinik, das Krankenhaus sein, richtet man in der Regel 99% der Aufmerksamkeit auf den Patienten.
So die Paartherapeutin und Psychoonkologin Ruth Skorka-Weiser.
Und der dazugehörige Angehörige, ja, das ist schön, wenn der sich auch compliant verhält, heißt im Sinne, er fällt erstmal nicht groß auf und macht kein Durcheinander, ja. Also der bringt und holt ab, aber dass jetzt, sagen wir mal, in diesem funktionierenden Apparat da Raum und Zeit großartig für die Angehörigen ist, das kann ich nicht bestätigen.
Leben an der Seite eines kranken Partners. Das ist eine sehr herausfordernde, anspruchsvolle, aber zumindest in einzelnen Momenten auch schöne und innige Aufgabe. Mit all den heftigen Gefühlen, die dann auftauchen, hat kaum jemand gelernt umzugehen, sagt die Traumatherapeutin Verena König.
Man kann dem anderen seinen Schmerz nicht abnehmen, man kann ihm die eigenen Ängste nicht mildern, weil man vielleicht selbst enorme Ängste hat. Und all das kann auch so großen Stress auslösen, dass auch das Traumafolgen nach sich ziehen kann.
Das Risiko, dass der Partner im ersten Jahr nach einer Krebsdiagnose eine psychische Erkrankung entwickelt, steigt um 30%, ergab eine dänisch-schwedische Studie. Vor allem Depressionen und Substanzmissbrauch wurden beobachtet.
Beate musste zunächst 16 Chemotherapie-Termine durchstehen. Das war anstrengend. Für beide. Martin unterstützte seine Frau, wo er nur konnte, managte fast alles. Den Haushalt, die Taxischeine, die Perücke, die Medikamente, die Flüssigkeitszufuhr und so weiter und so weiter. Tagsüber funktionierte das Paar. Nachts wurden beide von Ängsten und finsteren Gedanken eingeholt.
Also in der ersten Phase waren wir völlig traumatisiert, haben nur 2 Stunden geschlafen, den Rest nur geweint. Und die Vereinbarung war, dass der andere den Partner weckt, wenn er selber vor Sorge nicht schlafen kann. Wir konnten noch nicht einmal das Licht ausmachen, weil es war schon zu dunkel um uns herum. Wir konnten die Dunkelheit nicht ertragen.
Wie stehen Partner diese schwierige Zeit durch, die mal Monate, mal Jahre, manchmal wie bei chronischen Erkrankungen auch ein ganzes Leben dauern kann? Und müssen sie das überhaupt durchstehen? Oder dürfen sie auch einfach gehen?
Ich finde es immer legitim zu sagen, ich traue mir das nicht zu.
Kerstin Neumann ist Reha-Psychologin. Sie begleitet in ihrer Praxis chronisch Kranke und deren Partner. Mal zu zweit, mal in Einzelgesprächen. Mal wollen die Partner unbedingt alles gemeinsam durchstehen. Mal spielt das Paar mit Trennungsgedanken.
Wir sehen einen geliebten Menschen vielleicht gehen oder die Persönlichkeitszüge sich verändern, den Körper sich verändern. Die sind bestimmten Gerüchen und Geräuschen ausgesetzt. Und das ist eine große Belastung. Und es kommen dann auch natürlich moralische Fragen hinzu. Und das ist natürlich etwas, was großen Schmerz verursachen kann. Wir haben ja alle die Vorstellung von uns, hey, wir sind super unterstützend, wir sind für unseren Partner da, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber wenn dich das Schicksal auf einmal vor diese Wahl stellt, möchtest du ein Leben mit Erkrankung oder möchtest du ein Leben ohne Erkrankung?
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Bereits im Jahr 2009 zeigte eine Studie an Multiple Sklerose-Patienten, dass jede 5. erkrankte Frau von ihrem Partner verlassen wurde. War hingegen der Mann erkrankt, ging nur jede 30. Frau. Eine aktuelle europäische Studie mit 25.000 Betroffenen aller Krankheitsbilder bestätigte dieses Ergebnis. Das Risiko für ein Eheaus ist 7-mal so hoch, wenn die Ehefrau schwer erkrankt, als wenn der Mann erkrankt.
Für Martin wäre es nie in Frage gekommen, seine Frau zu verlassen. Trotzdem fühlte er sich oft schwach, verzagt, mutlos. Wie im Nebel, so beschreibt er heute seinen Zustand von damals.
dass ich sie verliere. Das wäre also der schlimmste Fall gewesen.
Natürlich hatten wir beide Angst, dass ich das nicht überlebe. Diese Angst, die schwebte einfach über uns, die brauchte man gar nicht auszusprechen.
So, und dieser zweite schreckliche Moment für mich war dieser Morgen, kurz bevor sie an die erste Chemo angeschlossen worden ist. Da saß sie da und ich konnte nichts tun. Ich sitze nur da und muss zuschauen. Sie weint und ich kann nichts tun.
Menschen an der Seite eines erkrankten Partners haben viel zu schultern, weiß Paartherapeutin und Psychoonkologin Ruth Korka-Weiser. Sie begleitet seit 30 Jahren Menschen in dieser schwierigen Situation.
Das wird auch ganz oft beschrieben. Ja, jetzt muss ich ja stark sein. Das heißt aber auch, dass natürlich total vergessen wird, auf die eigenen Gefühle zu hören und für die eigene Trauer, Angst. Da fehlt dann auch oft der Raum zu sagen, Mensch, ich bin zwar nicht krank, ich habe die Diagnose nicht, aber mein Leben fühlt sich auf einmal auch ganz merkwürdig an. Also unser ganzes Leben ist einmal auf links gedreht.
Die Reha-Psychologin Kerstin Neumann ergänzt.
Ich fände es viel schöner, wenn sie sich mehr zeigen würden mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen. Denn dieses Starksein, das kann der Beziehung das Genick brechen.
Martin war stark und funktional. Das gab ihm ein wenig Halt in dieser schwierigen Zeit. Zu jeder Chemotherapie begleitete er seine Frau und versuchte, den Sonnenschein zu spielen, während die Infusion lief.
Den Raum habe ich immer mit einem Lächeln betreten. Immer zu ihr. Immer lächelnd. Aber innerlich ein Albtraum. Innerlich hätte ich sie am liebsten da weggetragen.
Wir hatten die erste Zeit auch eine kleine Ecke für uns alleine, wo mein Mann bei mir sitzen konnte in der ganzen Zeit. Und ich habe das einfach über mich ergehen lassen.
Ich musste komplett umschalten auf ein Lächeln, auf Zuversicht, auf hast du es ja gleich und dann fahren wir nach Hause. Aber innerlich hat mich das ungemein angestrengt. Das war eine Maske, das ist richtig. Aber es reicht ja schon, was sie ja zu ertragen hat.
Gleichzeitig verspüren aber die Partner oft den Druck, dass erwartet wird, dass sie Hoffnung verbreiten. Also, dass sie jetzt quasi so diese, ja, die Zauberkraft, die Hoffnung bringen, das wird alles gut, wir schaffen das, ich bin an deiner Seite. Auch wenn sie selber im tiefsten Innersten auch ihre Ängste und Zweifel haben. Es kann eben dann auch zu einer sehr starken emotionalen Belastung werden.
Martin hatte Angst, seine Frau zu verlieren. Angst, dass die Therapie womöglich nicht anschlägt. Doch das wollte er seiner Frau nicht zeigen. Erst als er im Keller alleine vor sich hin auf dem Heimtrainer radelte, flossen die Tränen. Ein Schattenpatient eben.
An dem Tag, wo ich sie dann auch ins Krankenhaus brachte, sagte ich zu dieser sogenannten Brustschwester, ich bin morgen früh um 10 Uhr wieder hier. Ja, nee, da wollen wir aber gar nicht, dass sie, doch, ich komme. Ja, sagt sie, die Angehörigen nerven nur. Die stören uns hier bei der Arbeit.
Manchmal sind medizinische Teams sehr dankbar für die begleitenden Angehörigen, weil die ihnen Last abnehmen. Und wiederum andere Behandelnde nehmen die Angehörigen eher als Last wahr, weil sie das Gefühl haben, sich um noch jemanden kümmern zu müssen, beziehungsweise jemanden im Weg stehen zu haben, wenn ich es mal ganz platt sage.
So die Traumatherapeutin Verena König.
Leider hat auch die Zeit der Corona-Pandemie eine Spur hinterlassen, weil man da sich angewöhnt hat, Angehörige auszuschließen. Und viele Krankenhäuser und Praxen führen das fort und sagen, Angehörige müssen draußen bleiben. Und es gibt dafür kein gutes Argument. In dem Moment, wo die begleitenden Angehörigen ausgeschlossen werden oder als störend stigmatisiert werden, verändert sich natürlich die ganze Atmosphäre und auch der sicherheitgebende Aspekt des Angehörigen wird damit weggenommen. Und das ist eigentlich tragisch.
Also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie ihn freundlicher empfangen, zumal er für mich total wertvoll war. und mir Stabilität gegeben hat. Also mein Mann kam und hat mich in die Decke wieder eingeschlagen, hat mir die Zeitung oder Butterbrot ausgepackt, eine Flasche Wasser gereicht. Der hat mich so unterstützt, das hätte eine Schwester gar nicht tun können. Die Ressource der pflegenden Angehörigen, die ist einfach ungenutzt.
Es gibt Studien, wo man erforscht hat, wie unterschiedlich die Genesungsverläufe sind, wenn Angehörige mit einbezogen werden als unterstützende und als eben miterlebende Personen in dem Prozess. Und es gibt eindeutige Ergebnisse, dass die Genesungsverläufe besser sind, wenn die Ärzte die Angehörigen als Teammitglieder begreifen.
Beate hatte in der Klinik 2 Gespräche mit einer Psycho-Onkologin, die sie jedoch als unbefriedigend empfand. Ihr Mann Martin ging leer aus.
Beratung für Partnerin oder Partner gibt es nur in vereinzelten Projekten an Kliniken oder großen Versorgungszentren. Die Regel ist sie nicht. Darum müssen sich die Angehörigen selber kümmern. Im Rahmen einer Psychotherapie, der Klinikseelsorge, einer Selbsthilfegruppe oder bei Beratungsstellen.
Ohnmacht. Dieses Gefühl war Martins ständiger Begleiter. Plötzlich kam ihm eine Idee. Er fragte seine Frau:
Würde es dir helfen, wenn dir die Haare anfangen auszufallen, wenn ich mir eine Glatze schneide? So, hat sie gesagt, ja, ich glaube, ja, das würde mir helfen. Alles klar, sag ich, dann haben wir eine Vereinbarung. So, dann hat sie mir den Kopf rasiert und ich danach ihren. Wir saßen dann beide hier ohne halt, ne? Ein Partnerlook. Das war wenigstens etwas, was ich tun konnte.
Also, das hat mir sehr geholfen. Das hat mich sehr gefreut. Und ich fühlte mich nicht alleine. Und Martin und ich, wir saßen dann abends im Bett und hatten einen kalten Kopf, ne? Bis wir dann eine Mütze rausholten und sagten so, anders geht's nicht, es ist einfach kalt.
Die Reha-Psychologin Kerstin Neumann hat schon viele berührende Erfahrungen mit Paaren machen dürfen, von denen einer schwer erkrankt ist.
Also diese Paare haben einen schnelleren Zugang, tiefere Ebenen ihrer Beziehung zu erreichen. Wo andere vielleicht viele Jahre nebeneinander herleben und es plätschert so vor sich hin und sie kennen einander gar nicht richtig, hat dieses Paar gar keine Zeit dafür, sich so mit Belanglosigkeiten aufzuhalten. Ne? Die kommen halt ganz schnell an diesen Punkt, okay, wie ernst ist das hier mit uns beiden, wie sehr wollen wir das?
Beim Leben mit einem erkrankten Partner kommen ganz schnell existenzielle Fragen auf den Tisch. Ruth Skorka-Weiser:
Wie gehen wir gemeinsam mit der Situation um? Was braucht jeder von uns, um diese Belastung zu bewältigen? Was brauchst du? Was brauche ich? Was brauchen wir? Wie offen sollen wir über unsere Gefühle überhaupt sprechen? Wie können wir unsere Ängste und Sorgen teilen, ohne uns gegenseitig zu belasten? Kriegen wir das hin? Schaffen wir das? Ganz wichtige Frage: Wie bewahren wir unsere Liebe und Verbundenheit trotz der Belastung? Kommt uns unsere Liebe abhanden zwischen Arztterminen, Behandlungsterminen? Was macht das mit unserer Liebe?
Traumatherapeutin Verena König ergänzt:
Wie sehr darf ich dich brauchen? Wie sehr kann ich dich belasten mit meiner Krankheit? Es ist ja auch so, dass auch viele der Erkrankten sich nicht trauen, ihren Bezugspersonen ihr volles leidendes Gesicht zu zeigen, weil sie das Gefühl haben oder den Anspruch an sich haben, das alleine zu schaffen und sich gar nicht zuzumuten.
Wie verändert die Krankheit unsere Liebe? Das ist eine der Kernfragen. Welchen Raum nimmt die Krankheit quasi als Dritte im Bunde ein, die maßgeblich den Alltag bestimmt? Reha-Psychologin Kerstin Neumann sagt: Vor allem für chronisch Erkrankte und ihre Partner ist das ein langer Weg, der eine vollkommen neue Orientierung erfordert.
All diese Dinge, die so unbedarft sonst geschehen dürfen, ne? Einfach wegfahren, das Leben genießen, in Urlaub fahren, Freunde zu treffen, das wird jetzt immer durch diesen Filter Erkrankung geschoben. Und ach ja, zu dem Treffen können wir heute nicht gehen, weil es ist nicht barrierefrei. Oder hey, du fühlst dich heute nicht gut, du kannst leider nicht dabei sein oder wir bleiben dann lieber zu Hause. Und da ist es eine große Kunst, als Paar den Weg zu finden, eben nicht die Krankheit in den Mittelpunkt zu rücken, sondern die Beziehung, ne? Und der Erkrankung dann einen entsprechenden Platz zuzuweisen.
Nach 16 Chemotherapien schrumpfte Beates Tumor und konnte nun operiert werden. Es folgten 30 Bestrahlungen. Nach 1,5 Jahren war Beate offiziell krebsfrei. Aber nicht angstfrei. Für das Paar hat diese Zeit vieles verändert. Im Guten wie im Schlechten.
Man verliert Freunde. Nicht, weil die sich abwenden, sondern weil wir uns verändert haben. Wir ziehen uns zurück, weil wir verletzt worden sind. Durch die Diagnose.
So Kleinigkeiten haben keine Bedeutung mehr. Dass wir wissen, alles ist vergänglich und wir auch. Und wir nutzen die Zeit, alles wertzuschätzen und uns für jeden Tag zu freuen. Und wir leben eigentlich sehr, sehr einfach.
Ich sage ganz klar, das ist nicht leicht. Ne? Das ist schon eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Aber es ist möglich, da Tiefe zu erfahren und auch das Gefühl zu haben, hey, ich habe alles richtig gemacht. Diese Paare haben sich bewusst dafür entschieden und gesagt, nee, das ist ein Teil meines Lebens und ich fühle mich dadurch bereichert.
Wir sagen, solange es uns beiden gut geht und unserer Katze, ist alles in Ordnung. Hauptsache, wir sind zusammen und können den Tag genießen. Und das ist so das Schönste, was es eigentlich gibt für uns, dass wir zusammen sind.
Heute arbeitet Beate wieder. Trotzdem fühlt sie sich noch sehr erschöpft, muss weiterhin starke Medikamente nehmen. Erkrankung und Therapie haben tiefe Spuren hinterlassen. Innerlich. Äußerlich ist alles ganz normal, jedenfalls für die Umwelt.
Und dann ist doch jetzt mal gut, so nach dem Motto, dann wachsen die Haare wieder, ich gehe vielleicht wieder arbeiten und das Umfeld sagt dann, du siehst ja blendend aus.
Es ist eine große Diskrepanz, die Paartherapeutin und Psycho-Onkologin Ruth Skorka-Weiser immer wieder beobachtet.
Und dann wird oft erwartet, naja, aber wenn es dann abgeschlossen ist, dann ist doch alles wieder so wie vorher. Das ist ja immer der unbedingte Wunsch. Es ist nicht so, dass alles dann wieder so ist, wie es mal war. Und wenn das Paar es schafft, das gemeinsam hinzubekommen, dann sind sie ja eigentlich gemeinsam stark, ja, auch für alles, was dann kommt.
Ich weiß nur, wie schön es war. Ich saß im Arbeitszimmer und sie fing in der Küche an zu singen. Da wusste ich, das ist überstanden.
Mir war das gar nicht bewusst, dass ich da irgendwie gesungen habe, aber da ist irgendwie auch was abgefallen.
Das war für mich der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, aus dem Tunnel sind wir raus.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Zwei Frauen, zwei Generationen und eine Frage. Wie hast du das eigentlich erlebt? Darum dreht sich alles im Podcast Ein Zimmer für uns allein. Host Paula Lochte trifft zwei Frauen aus verschiedenen Generationen und sie sprechen über ein Thema, das sie verbindet. In der zweiten Staffel geht es zum Beispiel um Frauen in der Öffentlichkeit oder wie man als Frau früher und heute allein gereist ist. Und war da nicht was mit dem Feminismus? Mit dabei Meinungen und Perspektiven aus der Instagram-Community von Frauengeschichte. Der Podcast Ein Zimmer für uns allein stellt die Generationenfrage und ihr findet ihn in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.